Guten Morgen miteinander. Daniel in der Löwengrube. Wahrscheinlich die bekannteste Geschichte in der Bibel überhaupt. Und deswegen eine rechte Herausforderung für einen Prediger, darüber noch etwas zu sagen. Man kennt ja alles eigentlich. Ich werde weniger über die Grube, fast nichts über die Löwen sagen, aber viel darüber, was Daniel erlebt hat in diesem Kapitel und weshalb es so weit gekommen ist. Und ich denke, aus dieser letzten Sonntagsschulgeschichte aus dem Buch Daniel können auch wir Erwachsene sehr viel lernen. Einen Gedanken möchte ich Ihnen gleich zu Beginn mitgeben. Sie werden bestimmt 90% mindestens dieser Predigt wieder vergessen. Aber denken Sie immer daran, denn Daniel hat seinem Gott vertraut. Und das möchten wir mitnehmen in unser Leben. Er hat seinem Gott vertraut, steht im Kapitel 6, Vers 24. Ich möchte zu Beginn die Verse 1 bis 11 lesen und vielleicht noch 17 und 18 aus Daniel 6, damit wir so in die Geschichte hineinkommen. Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, Entschuldigung, so nahm der König sich vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld, noch irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister deines Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter, erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster gen Jerusalem hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Ich überspringe ein wenig. Daniel wird dann verraten beim König. Und dann lesen wir im Vers 17, da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Soweit vorläufig mal der biblische Bericht. Wir werden noch weitere Texte daraus lesen. Darius der Meder, oft umstritten, weil er in außerbiblischen Quellen anders genannt wird. Man findet diesen Darius der Meder nicht. Und lange hat man gesagt, ist ein Beweis dafür für die Unechtheit des Buches Daniel, den gibt's ja gar nicht. Mit weiteren archäologischen Forschungen hat man aber gemerkt, oh doch, da gab es schon einige Könige. Es gibt einen Gubaru und interessanterweise auch einen Ukbaru. Also die ersten beiden Buchstaben gerade verdreht. Ukbaru war ein General unter Kores oder Kyros, dem Perser. Der hat Babylon erobert in diesem Handstreich in der Nacht da bei dem Fest Belsazars, ist aber noch im selben Jahr verstorben. Gubaru hingegen wurde eingesetzt von Kyros als König über Babylon, Judäa und Ägypten. Er selber, Kyros, der Perser, hatte genug im Osten zu tun, war ein Riesenreich, das er hatte, darum setzte er unter sich weitere Könige ein. Und die hielten sich auch für Könige, die hielten sich nicht nur für Statthalter. Es gibt eine Inschrift, dreifach am linken Rand dieses Bildes, die heißt, ich bin Darius, der König, nicht der Statthalter. Und das ist in Altpersisch, in Elamisch und Babylonisch da aufgeschrieben, Keilschrift. Der hatte also keine geringe Achtung von sich selbst. Ich bin Darius, der König, unter Kores zwar, oder Kyros, dem Perser. Und das zeigt schon etwas ganz Interessantes. Im Kapitel 7 werden wir dann die vier Reiche aus dem Traum von Daniel 2 nicht mehr in Metallform sehen, sondern in Tiergestalt. Es geht dann mehr um die Charaktere dieser Reiche. Und das Meder- und Perserreich wird durch einen Bären symbolisiert, und der Bär sei auf einer Seite aufgerichtet. Ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Er ist nur auf einer Seite aufgerichtet. Und stimmt, die Perser waren immer stärker. Eine Seite in diesem Reich war immer stärker. Aber die Perser waren auch schlau. Kores war sehr schlau. Und er hat gedacht, ich muss den Medern auch ein Zückerchen geben, damit unsere Verbindung nicht auseinanderfällt. Also mache ich Darius, den Meder, als König über Babel, Judäa und Ägypten. Das mal zu Beginn, dass wir das verstehen, doch diesen Darius, den Meder, den hat es gegeben im 6. Jahrhundert vor Christus unter Kores, dem Perser, zu der Zeit, wo genau diese Geschichte hier passiert. Die Geschichte von Daniel in der Löwengrube ist so bekannt, dass Israel sogar Goldmünzen prägen ließ darüber. Die kann man in Israel kaufen, wenn man will. Und ich komme zu meinem ersten Punkt in der Predigt. Treue im Alltag, Gott und der Welt gegenüber. Genau deswegen wurde Daniel ja schließlich in die Löwengrube geworfen, weil er treu war. Das war sein Vergehen. Und ich denke, daraus können wir sehr, sehr viel lernen. Erstens, wenn wir Gott gegenüber treu sind, heißt das nicht, dass er uns Prüfungen erspart. Die kommen trotzdem. Das hat nichts mit unserer Treue zu tun. Aber wenn wir Prüfungen erleben müssen und durchleben müssen, ich komme noch darauf, Daniel hätte viel verpasst, wenn er diese Prüfung nicht hätte bestehen müssen. Und der König übrigens auch. Interessant ist, dass Darius sein Reich reorganisiert auf eine sehr intelligente Art und Weise. Er macht 120 Bezirke, 120 Satrapen darüber und über diese drei Minister. Und der König hat jetzt nur noch mit diesen drei Ministern zu tun. Das ist eigentlich ganz schlau. Ihm bleibt nicht mehr viel Arbeit. Das machen die Minister und die 120 Satrapen. Die Minister sind nur da, um zu kontrollieren, dass die Satrapen tatsächlich ihre Arbeit gut machen. Stellen Sie sich vor, Sie wären einer der 120 Satrapen. Die sind nicht Christen damals. Was tut man dann? Naja, man treibt die Steuern ein für den König. Und wenn man die Steuern eingetrieben hat in seinem Bezirk, dann schaut man, dass davon doch eine rechte Portion in die eigene Tasche fließt, bevor man den Rest weitergibt ans Königshaus. Ja? Ist doch klar. Und deswegen hat der König das so formuliert. Ihr drei Minister seid da, damit ich keinen Schaden erleide. Daniel ist nicht nur selber nicht korrupt, sondern er ist überhaupt gegen Korruption. Und er kontrolliert die Satrapen und die Minister, ob das jetzt korrupt oder nicht korrupt vor sich geht. Und das macht Feinde. Wenn man Korruption anprangert, dann hat man Pech. Das liebt niemand. Wenn ich von dem, was ich eintreibe und weiterleiten muss, nicht mehr in die eigene Tasche fließen lassen kann, und schließlich wissen das die über mir. Korruption ist immer gedeckt. Das macht man selten einfach so. Und die da oben, mit denen teilt man ja auch noch ein wenig. Da kann man dann die Papiere frisieren, dass man etwas weniger abgibt, und das weniger, das kann der andere in seine Tasche haben und so. Das läuft wunderbar. Nach außen sieht alles toll aus und jeder profitiert. Und jetzt ist da einer, der schiebt hier ein Türchen. Daniel wird verhasst. Wer treu ist seinem Gott und in seiner Arbeit gegenüber, der hat es eigentlich schwer. Aber wir sind aufgefordert, als Gläubige so zu leben wie Daniel. Und er lebt sehr exakt. Haben Sie diese Worte gehört? Vers 5. Sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Boah. Das ist ein Leistungsausweis vielleicht. Da kann man nur den Hut ziehen. Keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen, nichts, schon gar keine Schuld. Aber das regt auf. Das ist ungemütlich für die anderen. Und aus diesem Grund sollten wir auch für uns beten, gegenseitig. Jeder, der irgendwo in einem Arbeitsprozess steht und eben nicht korrupt sein will, und je höher oben du bist in der Karriere, umso schwieriger wird's. Und du brauchst die Gebete deiner Geschwister. Das Wort Gottes sagt von einem Verwalter, und das sind wir alle, Haushalter der Güter, die Gott uns anvertraut hat, von einem Verwalter wird nur erwartet, dass er treu sei. Daniel war das. Treu in allem. Und Christen sind in der Regel auch dann noch treu, wenn der menschliche Chef gerade nicht hinsieht. Denn sie haben noch einen himmlischen Chef über sich und der sieht alles, das wissen wir. Darum sind wir treu. Auch wenn der Chef gerade weg ist. Das wirkt störend, besonders in einem System, das sowieso auf Korruption aufgebaut ist. Das sind viele Systeme. Ja, und jetzt ist da einer, der ist treu, und dummerweise merkt der König das und setzt den noch höher. Und das schafft noch mehr Neider. Was, jetzt soll der über alle gesetzt werden, auch über die drei Minister noch höher als wir schon? Das können wir nicht machen. Und jetzt sucht man irgendetwas, um den von seinem Posten wegzukriegen. Ist ja klar, der stört. Der ist so treu, dass das geht einfach nicht. Daniel fühlt sich seinem Wort verantwortlich, seinem Gott verantwortlich. Er lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Und dazu ruft uns diese Geschichte, denke ich, als erstes auf, treu zu sein, im Alltag, da wo wir sind. In der Schule, in der Arbeit, irgendwo, wo Gott uns hingestellt hat, einfach treu zu sein. Seine Treue ist dann auch der Grund, weshalb Gott ihn errettet. Weil er treu war, das lesen wir dann in Vers 24 am Schluss, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und wir brauchen manchmal viel Gottvertrauen, wenn wir ehrlich sein wollen. Braucht oft mehr, als wenn man ein bisschen mauschelt. Und wie gesagt, das befreit nicht von Prüfungen. Zuerst suchen seine Feinde in seiner Arbeit, aber da ist nichts zu finden. Und dann sucht man halt in seinem Gottesdienst. Wer jemanden mit Schmutz bewerfen will, der findet immer irgendwo ein kleines Etwas. Und dann beginnt die Schlammschlacht und die Medien freuen sich, greifen das auf, bauschen es auf und in ein paar Tagen ist deine Persönlichkeit erledigt. Das braucht nicht viel, man kann das. Das geht, wird uns auch oft in der Presse vorexerziert. Und weil sie nichts in seinem Leben finden, muss man etwas in seinem Gottesdienst finden. Und uns Christen kann man schon Hürden hinstellen, die uns zu hoch sind. Weil wir sehen, wenn wir das jetzt übertreten, dann vergehen wir uns an unserem Gott. Und das wollen wir nicht. Und genau das tun sie ja. Während 30 Tagen darf man keine Bitte an irgendeinen Gott oder einen Menschen richten, als nur an dich, o König. Eigentlich heißt das, König, wir wollen deine Macht festigen. Du sollst der Einzige sein in deinem Königreich, den man überhaupt noch bitten darf. Das ist doch ein gutes Ansinnen, das wir haben. Und stell dir vor, alle Minister und alle Satrapen, die sind dafür, das sagen die hier. Sämtliche Minister, Vers 8, stimmt wahrscheinlich nicht, aber sie sagen es einfach mal, ja. Wir sind alle für dieses Gesetz und es soll zur Erhaltung deiner Macht dienen, König. Unterschreib das. Und der König unterschreibt. Und dann merkte er plötzlich, oh, die haben gar nicht meine Ehre im Sinn gehabt, sondern ihre persönliche Karriere. Mein zweiter Punkt, dem Tod ins Auge sehen. Und was ich als erstes geschrieben habe, das tönt vielleicht ein bisschen lapidar. Der Tod kommt ja sowieso. Leider ist es lapidar. Der Tod kommt sowieso. Mit dem musst du rechnen. Irgendeinmal kommt er. Wir Menschen haben oft das Gefühl, er komme zur Unzeit. Entweder zu früh oder zu spät. Haben Sie schon mal einen gehört, der sagte, ich werde in den nächsten 3 Monaten sterben, es ist der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, das hört man selten. Und warum hört man das selten? Der Tod ist ein Feind. Und er wird ein Feind bleiben, bis er von Gott abgeschafft wird. Er sei der letzte Feind, der weggetan wird, steht in 1. Korinther 15, 26. Aber dann steht dort auch, Tod, wo ist dein Stachel? Und Totenreich, wo ist dein Sieg? Jesus hat den Tod besiegt. Angst haben vor dem Tod müssen wir nicht mehr. Aber wenn wir plötzlich die Nachricht erhalten, ja, sie haben jetzt noch 3 Wochen, mehr können wir ihnen nicht geben, dann wirkt das hart. Dann werden wir erleben, dass der Tod ein Feind ist. Und das Verrückte an diesem Feind, er ist in jedem Fall stärker. Noch kein Mensch hat den Tod besiegt. Das können wir vergessen. Wenn der kommt und wir ihm in die Augen blicken müssen, dann ist es aus. Diesen Kampf werden wir verlieren. Wir werden sterben. Wenn der Tod kommt, dann ist er stärker. Keiner von uns ist stärker als der Tod. Wir werden sterben. Er ist unbesiegbar, menschlich gesprochen. Wenn Jesus durch seine Auferstehung den Tod nicht besiegt hätte, dann gäbe es da keine Chance. Und noch so haben wir nur die Chance, nach dem Tod wieder aufzuerstehen. Aber durch den Tod müssen wir gehen. Ich erinnere mich an eine 93-jährige Frau, die im Sterben lag, ihr ganzes Leben Gott hingegeben, sogar als Missionarin. Dann hat sie gesagt, weißt du, hätte nie geglaubt, dass das so schwierig ist, zu sterben. Ich hatte in meinem ganzen Leben, ich war ledig, das ganze Leben, aber immer hatte ich Freundinnen oder Begleiter oder jemand, der mir zur Seite stand, wenn es schwer wurde. Und jetzt, wo ich weiß, dass ich sterben muss, merke ich, da muss ich allein hindurch. Ja, wir konnten sagen, ganz allein nicht, Jesus wird bei dir sein und er empfängt dich auf der anderen Seite. Aber den Schritt musst du allein gehen, der Tod ist dein Feind. Den wirst du als Feind erleben, nicht als etwas Angenehmes. Aber Daniel, im Angesicht des Todes, er weiß das jetzt. Wer tut, was ich tue, wird in der Löwengrube enden. Denn ich richte meine Bitten an meinen Gott und nicht nur an den König. Er geht in sein Haus und in seinem Obergemach hat es offene Fenster in Richtung Jerusalem. Was für ein schöner Hinweis. In einem Psalm steht, vergesse ich dein Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Für Juden gibt es nichts Größeres als Jerusalem. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Was für uns Berner Bern ist, das ist gar nichts. Aber für einen Juden Jerusalem, das ist das Sehnen seines Herzens. Jerusalem. Und Daniel hat in seiner ganzen Gefangenschaft, der Mann ist jetzt etwa 90, 70 Jahre sind vorbei. Und er war junger Mann, als er weggeführt wurde als Gefangener. Das geht gegen 90 mindestens. Er hat seine Sehnsucht nach Jerusalem nicht verloren. Da ist der Gottesdienst, da ist der Tempel, der stand wenigstens da, da ist noch Schutt und Asche jetzt vom Tempel. Aber sein Sehnen ist nach seinem Gott und nach Jerusalem. Noch was. Dreimal am Tag fällt der auf seine Knie nieder. Mit 90. Haben Sie schon mal einen 90-Jährigen aufstehen sehen? Vor allem, wenn er eine Stunde lang gekniet ist. Das braucht dann Zeit, ja. Und dann musst du deine Knochen wieder ein bisschen bewegen, damit das überhaupt geht. Dreimal am Tag fällt er auf die Knie. 90-jährig. Und was tut er da auf den Knien? Jammern? Nein. Er betet und dankt vor seinem Gott. Und warum tut er das? Weil er es schon immer getan hat. Ganz so. Plötzlich ist mir in diesem Vers, ich habe viele Wörter unterstrichen. Und ganz zuletzt noch das Wort ganz. Ganz so, wie er es schon immer zu tun pflegte. Oh, wie pflegen wir unser Gebet? Wie oft am Tag fällst du auf deine Knie? Zum Glück muss das niemand jetzt sagen laut, ja? Haben wir eine Zeit, die ganz bewusst nur Gott gehört, wo uns niemand stört? Die haben wir eingesetzt und dann beten wir. Daniel dreimal. Mit 90 immer noch auf den Knien. Du musst nicht unbedingt auf den Knien sein. Ja, man kann auch im Tram und im Auto und irgendwo beten. Geht schon, rasch für ein Stoßgebet. Aber die Gebetszeit, wann hast du die? Haben wir eine? Ich wäre fast versucht zu sagen, kommt der Kapellenabend und die Nachbarn, die du dafür einladen willst, in dieser Gebetszeit vor. Gestern war niemand da von außerhalb der Gemeinde. Vielleicht ein Mann. Ist schade. Ich weiß aber, das liegt nicht unbedingt an uns. Aber vielleicht sollten wir bewusster dafür beten. Und für die Menschen beten, die wir einladen möchten. Vielleicht kommen sie dann mal. Vielleicht. Wir kennen die Sprüche, ja? Oh, schön, vielen Dank, ich komme dann. Dann ist niemand hier. Ja, erlebe ich auch. Daniel dreimal am Tag dankt, betet vor seinem Gott, wie er es immer schon getan hat. Und in einem Kommentar habe ich dann gelesen, Daniel rennt jetzt nicht zum König, um das klarzustellen, was die Minister da machen. Also er ist mindestens einer, der das nicht wollte, sind also nicht sämtliche Minister. Er intrigiert auch nicht gegen seine Ankläger. Er protestiert auch nicht öffentlich gegen dieses Gesetz, sondern in ihm ist eine Getrostheit, ein innerer Friede und eine Gelassenheit, die nicht von dieser Welt ist. Daniel bleibt ruhig. Ah, jetzt gibt es dieses Gesetz. Mir droht die Löwengrube. Was tue ich? Jetzt bete ich erst recht. Und während er betet, stürmen die Feinde in das Gemach. Was für eine Respektlosigkeit. Es ist in seinem Haus. Es ist das oberste Zimmer. Und die stürmen da einfach rein. Alle Mittel sind jetzt recht. Und dann gehen sie mit dieser Nachricht zum König. Und entschuldigen Sie den Ausdruck, aber die schleimen jetzt. Wenn wir das lesen, wie die vor den König treten, da wird mir speiübel, ja? Vers 13 und 14. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Und wie sie das jetzt zur Sprache bringen. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder bla bla bla? König, hast du nicht sowas unterschrieben? Irgendwie kommt uns da... Da hast du doch mal was unterschrieben. Wer gemein sein will, der ist bis durch und durch gemein, ja. Und der König antwortet, oh doch, die Sache steht fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Oje, unwiderrufliche Gesetze machen sie das nie, ja. Da antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel. Und jetzt wer? Einer der Weggeführten aus Juda, da haben wir es wieder. Noch mit 90 ist er in den Augen seiner Gegner nicht dieser weise Mann, der mehr Weisheit hat als wir alle. Der oberste der Minister, nein, sondern der jüdische Kriegsgefangene da. Dieses Etikett wird er nicht los. Und es gibt Etiketten, die werden wir nicht los. Ach, der kleine Christ da von nebenan, glaubt so naives Zeug. Ja? Diese Etiketten werden wir manchmal nicht los. Na gut, dann tragen wir sie halt. Aber leben wir treu? Ja, wer betet dreimal am Tag, wird verraten deswegen. Und das Gesetz der Meder und Perser ist unwiderruflich. Oft sind wir sogar als Gläubige Gefangene unserer eigenen Gesetze und Regeln. Und wir denken, wenn wir ganz brav möglichst viele Regeln einhalten, erst dann sind wir gut. Wissen Sie, weshalb wir gut sind? Wegen dem Blut Jesu Christi und nicht wegen meiner Leistung. Ist schon gut, wenn wir uns an Regeln halten. Aber die werden wir ohnehin da und dort mal brechen. Sei es so wenig wie möglich, ja, das hoffen wir und dafür beten wir. Aber wie oft sehen wir den Splitter im Auge des Bruders und den Balken im eigenen Auge, den haben wir noch nicht einmal festgestellt. Darin sind wir gut. Aber Daniel nicht. Er kämpft nicht gegen seine Feinde. Er betet einfach zu seinem Gott. Und wir denken, unsere Leistungen seien wichtiger als Gottes Gnade. Manchmal sind wir schon verdrehte Kerle. Aus eigener Kraft gibt es keine Rettung, weder für uns noch für andere. Nur Gott kann jetzt noch helfen. Und das Verrückte ist, Daniel muss jetzt in die Löwengrube geworfen werden. Gibt keinen anderen Weg. Der König überlegt sich das bis am Abend, bis zum Sonnenuntergang. Und seine Gesetze sind nicht nur unwiderruflich, sondern sie müssen unvermittelt umgesetzt werden. Da kann man nicht einen während 3 Jahren in die Todeszelle stecken und hoffen auf Besserung. Nein, es muss ausgeführt werden am selben Tag. Und als die Sonne untergeht, lässt er den Daniel rufen und sagt ihm: Dein Gott, dem du unablässig dienst, der möge dir jetzt helfen. Und er lässt ihn in die Löwengrube werfen. Gib keinen Ausweg. Er versiegelt das mit seinem Siegel. Und Daniel ist jetzt dort. Manchmal müssen wir bereit sein, dem Tod ins Auge zu blicken. Daniel lebt nach dem Prinzip, das der Psalmist Asaf mal gesagt hat in seinem berühmten Psalm 73, in Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. So köstlich, dass ich die um nichts in der Welt verraten werde. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ich habe dich nicht zu meiner Zuflucht gemacht, um mich zu verstecken vor der Welt, damit die mich in Ruhe lassen. Nein, um alle deine Wunder zu verkünden. Aber du bist meine Zuflucht, weder der König noch seine Gesetze noch sonst irgendwer. Du bist meine Zuflucht. Und deine Nähe ist mir köstlich. Und das kann jetzt den Tod bedeuten. Es gibt für Daniel nur eine einzige vernünftige Sache in dieser Situation. Und die sollte es für uns in unserem Leben eigentlich auch geben. Gott vertrauen. Oh, das ist manchmal gar nicht einfach. Ich lese die Verse 19 bis 24. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, nachdem man den Daniel in die Löwengrube geworfen hat und er das versiegelt hat. Und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen. Und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller und kläglicher Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Ich gehe davon aus, dass der König sich selbst dumm vorgekommen ist, dass er sowas überhaupt sagt. Der erwartet nämlich keine Antwort. Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Ich hätte gerne in das Angesicht von Darius dem Meder gesehen. Das muss ausgesehen haben wie ein Sonnenaufgang. Nicht, weil er ewig leben soll, weil da einer ehrfürchtig vor ihm redet, sondern er hört die Stimme Daniels. Da redet einer aus der Löwengrube. Was? Der lebt noch? Und er erzählt ihm eine ganze Geschichte. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Sind wir wieder beim Hauptgedanken, nehmen Sie den wirklich mit. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Darum kommt er jetzt unversehrt aus dieser Löwengrube. Sehen Sie, wir dienen einem Gott, der leitet die ganze Weltgeschichte. Wir werden das sehen in den kommenden Kapiteln. Und wenn er die ganze Weltgeschichte leiten kann, dann kann er auch uns helfen und uns persönlich leiten. Es steht sogar in Sprüche 21,1, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Haben Sie das schon gewusst? Wenn ich das ein bisschen abändere, werden Sie es nicht mehr glauben. Gleich Wasserbächen ist das Herz von Didier Burkhalter in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Das wäre unser Bundespräsident, ja. Glauben wir das? Ich glaube schon. Gott leitet die Weltgeschichte. Unsere Politiker entscheiden sehr viel. Wir in der Demokratie dürfen sogar noch abstimmen und können das auch noch beeinflussen. Grippen ja oder nein. Aber Gott leitet die Weltgeschichte. Und er leitet sogar das Herz der Könige. Offenbar muss es eine EU geben, sonst gäbe es die nicht. Und offenbar muss China stärker werden und Indien auch. Sonst würde das nicht passieren. Alles geht auf ein Ziel hin. Und Gott wird eines Tages sein Reich aufbauen. Sehen Sie, wenn Gott das alles kann, warum hat er dem Daniel diese schwierige Prüfung nicht erspart? Oder warum erspart er uns oft schwierige Prüfungen eben gerade nicht? Einerseits für Daniel selbst, das muss eine wunderbare Erfahrung gewesen sein hier. Aber erst nach den ersten paar Sekunden in der Löwengrube, ja. Wenn man gefangen genommen wird, verurteilt wird, abgeführt wird, dann wird's einem schon mulmig. Und jetzt hinein in die Löwengrube. Irgendwie eine abschüssige Stelle, wo man die Gefangenen hinlegt oder schubst und dann rutschen die runter. Ist nicht angenehm. Und unten faucht's und brüllt's. Und jetzt bist du da. Und dann stellst du fest, nach einer kurzen Zeit, die greifen mich gar nicht an. Und plötzlich stellst du fest, die beißen noch nicht einmal zu. Naja, wenn man so alt und zäh ist. Nein, daran liegt's nicht. Kann es nicht sein. Die Löwen waren übrigens sehr, sehr hungrig. Anschließend hat man die Ankläger Daniels da hinuntergeworfen. Die wurden sofort aufgefressen. Hungrig waren die schon. Und Daniel hat festgestellt, Gott hat seinen Engel gesandt. Manchmal ist man mitten in der Löwengrube als Gläubiger sicherer als unter den Menschen, weil der Engel des Herrn auch da ist. Das ist schon verblüffend. Und da hat Gott diesen Daniel bewahrt. Er kann uns bewahren in ganz schwierigen Situationen. das geht. Jesus ist der Sieger. Er kann bewahren und durchtragen. Er kann auch entscheiden, dich einfach dann zu sich zu nehmen. Wie Hebräer 11 sagt, einige haben wundersame Befreiungen erlebt und andere zahlreicher starben als Märtyrer auf die schlimmste Art und Weise. Aber durchgetragen wurden sie alle und sie sind jetzt bei ihrem Herrn. Sehen Sie, Gott kann aus dem Löwenzwinger befreien und seine Pläne für uns sind Pläne des Friedens, um uns eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das will er. Es kann durch Schwierigkeiten gehen, aber es ist besser, ihm treu zu bleiben und auf ihn zu vertrauen. Dazu lädt diese Geschichte ein. Einerseits hat Daniel hier eine Erfahrung gemacht, die hat sogar seinen starken Glauben noch einmal zusätzlich gestärkt. Und vor allem hat der König etwas gesehen. Und seine Minister, die haben auch was gesehen. Lesen wir den Schluss, was der König jetzt sagt, ab Vers 26. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten, euer Friede nehme zu. Erinnern wir uns? Die letzten Worte Nebukadnezars, euer Friede nehme zu. Einer, der mit Gott Frieden gefunden hat, kann auch anderen Frieden zusprechen. Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Eine Botschaft des Königs an alle seine Völker und Untertanen. Ganz gewaltig. Und dann steht noch so ein kleiner Satz am Schluss. Den möchte ich uns nicht vorenthalten am Ende dieses Kapitels. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Wunderschön. Wenn wir Gott vertrauen, dann geht es uns innerlich gut. Ja, wir haben manchmal Angst. Vielleicht sogar Angst vor dem Tod, wenn der auf uns zukommt. Obwohl wir wüssten, müssten wir eigentlich gar nicht. Jetzt gehen wir zu Gott. Und doch macht es uns Angst oder kann uns ziemlich aufwühlen. Aber machen wir so wie Daniel, unserem Gott vertrauen. Und das wirkt nicht nur für uns, es wirkt auf die Menschen um uns herum. Denn dieser Gott tut immer noch Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde. Das kann er immer noch. Wir wollen diesem Gott vertrauen, unser Leben ihm weihen, ihm ganz neu hingeben, in seine Hände legen, dort ist es am besten, ihn führen lassen, einfach ihm glauben. Denn Jesus ist der Sieger, wie es hier steht. Er kann bewahren, er kann durchtragen oder uns zu sich nehmen und dann wird alles gut werden. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen, dass du nach wie vor ein allmächtiger, ewiger Gott bist, der Einzige, der ewig ist. Was du sagst, das hat auch ewig Gültigkeit. Und an dem können wir uns festhalten. Auch wenn es durch schwere Prüfungen mag gehen in diesem Leben, und das geht manchmal durch schwere Prüfungen, du bist bei uns. Die Engel kannst du uns zur Seite stellen, dass wir dürfen ruhig und getrost bleiben und auf dich schauen. Und uns nicht lassen, abhalten davon, zu dir zu beten und dir zu danken, vor dir auf die Knie zu fallen, auf dich zu schauen und in dir unsere Hoffnung haben. Danke von ganzem Herzen, dass du uns kannst erneuern dazu erneuern. Und danke, dass du uns willst führen in unserem Leben durch das Schöne und durch das Schwere. Hab Lob und Dank dafür. Amen.